Folgte Caesar diesem Gesetz, das die römische Demokratie vor der Machtübernahme durch siegreiche Generäle schützen sollte, und kehrte er als Privatmann nach Rom zurück, musste er mit einer Reihe von äußerst unangenehmen Prozessen wegen seiner Amtsführung, ja sogar mit dem Ende seiner politischen Laufbahn rechnen. Und damit nicht genug. Auch zu dieser Zeit wurden besonders die Erfolgreichen vom Finanzamt verfolgt. Caesar musste mit hohen Steuerzahlungen rechnen, die je nach der politischen Stimmung so hoch ausfallen konnten, dass er sein gesamtes Vermögen verlor. Und Caesar hatte wie alle Erfolgreichen, auch das ist nicht neu, eine Menge Neider, gerade unter denen, die es nicht ganz an die Spitze geschafft hatten. Wenn Caesar nun am Fluss Rubikon, am Rande der Bannmeile um Rom, nicht sein Heer auflöste und seine Provinzen nicht dem Senat übergab, war er ein Hochverräter. Sein Widersacher, Pompeius, könnte mit ausdrücklicher Billigung des Senats gegen ihn mit militärischer Gewalt vorgehen. Eine Entscheidung war in jedem Fall unumkehrbar. Caesar stand einerseits mit dem Rücken zur Wand. Ihm drohte der Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit, in die Mittellosigkeit, ja in die Verbannung. Andererseits hatte er mit strategischer Voraussicht seine Gewehrsleute in den wichtigen Positionen der römischen Verwaltung platziert. Er wusste also auch, dass niemand um diese Jahreszeit mit seiner Rückkehr rechnete. Das konnte er für einen nie dagewesenen Aufstieg nutzen. In dieser extremen Situation kam ihm eins zugute: die Erfahrung, dass es ihm gelungen war, die widerspenstigen Gallier zu besiegen und in unvorstellbaren Gewaltmärschen sogar bis nach Britannien vorzudringen. Dieses Bewusstsein machte ihn entschlossen und risikobereit. Außerdem fühlte er sich mit seinen 50 Jahren auf dem Höhepunkt seiner geistigen und körperlichen Kraft. Er fühlte sich bereit, Grenzen zu überschreiten, die bisher niemand zu überschreiten gewagt hatte. Er nahm dieses volle Risiko an, als er rief: »Alea jacta est!« Caesar traf am Rubikon die Entscheidung für die kämpferische Lösung. Er überschritt mit seinen Legionen den Rubikon und löste damit einen Bürgerkrieg aus, der 4 Jahre lang die Existenz des Römischen Reiches bedrohte. Caesar war gezwungen, seine Gegner in einer Provinz nach der anderen niederzukämpfen. Am Ende dieser aufreibenden Kämpfe stand Caesar, wie seinerzeit Alexander der Große, auf dem vielleicht höchsten Machtpodest, das es bis dahin in der Menschheit gegeben hatte. Mit diesen unvorstellbaren Konsequenzen wurde die Entscheidung an dem kleinen, unbedeutenden Flüsschen Rubikon zum Symbol. Die lange Zeit des folgenden Kampfs zeigt auch, dass der Ausgang dieser Entscheidung keineswegs feststand. Die Überquerung des Rubikon bedeutete Eindringen in das für Militär verbotene Gebiet um Rom. Ein Schritt ins völlig Ungewisse. Einige von Ihnen werden jetzt vielleicht denken: naja, ganz interessant, aber die Geschichte ist lange her und außerdem wurde Caesar schließlich ermordet. Wozu also dieses Beispiel? Eines ist ganz richtig. Beim sogenannten Rubikon-Prinzip geht es nicht um eine historische Abhandlung. Wir müssen nicht wissen, wer Caesar über die Jahrhunderte auf dem römischen Kaiserthron folgte. Andererseits bedeuten 2000 Jahre nur 80 Generationen, wenn man ihre Abfolge im Schnitt mit 25 Jahren ansetzt. Und die Entscheidung am Rubikon hat Weltgeschichte gemacht. Wir können sie also ohne weiteres als ein Beispiel für weitreichende Konsequenzen nehmen, für Risikobereitschaft und vieles mehr. Caesars ganzer Lebensweg war geprägt von schwierigen und verantwortungsvollen Positionen. Er stammte aus einer der reichsten römischen Adelsfamilien. Bereits im Alter von 19 Jahren leistete er Kriegsdienst im Osten des Römischen Reiches. Mit 27 wurde er Militärtribun. Mit 37 wurde er, auch das war möglich, oberster Priester. Das scheint ihn nicht sehr ausgefüllt zu haben, denn mit 38 übernahm er wieder das zivile Amt eines Prätors, was einem obersten Richter gleichkommt. Mit 41 bekleidete Caesar das oberste Amt im Staat. Er wurde Konsul. Als Prokonsul bekam er die aufrührerische und daher noch nicht wirklich eroberte Provinz Gallien, das heutige Frankreich, übertragen und unterwarf sie in einem 8-jährigen Kampf. Aber auch die politischen Ämter waren keineswegs leichter auszufüllen als die des militärischen Anführers. Persönliche Verbindungen mussten aufgebaut und gepflegt werden. Nicht anders als der Mann an der Spitze eines globalen Unternehmens brauchte er verlässliche Weggefährten und Freunde. Hinzu kam das heute unvorstellbare Problem des Nachrichtenaustausches. Stellen wir uns nur vor, wie lange eine Nachricht von Alexandria in Ägypten bis Rom unterwegs war. Befördert mit der Maximalgeschwindigkeit eines Pferdes und eines römischen Segelbootes. Ein Mann, der das im Griff hatte, musste ein Organisationsgenie sein, wenn er all die verschiedenen Faktoren richtig koordinieren wollte, die er bei seinem Handeln zu berücksichtigen hatte. Ist es da nicht vorstellbar, dass Caesar ein Mann war, von dem Führungskräfte, Menschen in entscheidungsträchtigen Positionen eine Menge lernen können? Für mich steht deshalb der Name dieses unbedeutenden italienischen Flüsschens Rubicon vor allem für eins: entschiedenes, zielgerichtetes und mutiges Handeln auf der Grundlage klarer, analytischer Überlegungen. Er steht für das bewusste und kalkulierte Überschreiten von scheinbar unverrückbaren Grenzen, für Risikobereitschaft und für das absolute Vertrauen auf die eigene, kampferprobte Handlungsfähigkeit. Und was keineswegs gering zu veranschlagen ist, ein Mann, der diese Entscheidung mit einiger Aussicht auf Erfolg treffen konnte, musste nicht nur ein Organisationsgenie sein, er musste über Kontinente hinweg ein Genie im Aufbau tragfähiger persönlicher Beziehungen sein. Einfach hatte es Caesar nie gehabt. Menschen in Führungspositionen können eine Menge vom Organisationstalent Caesars lernen. Wenn wir die notwendige mentale Grundausstattung von Julius Caesar auf einen modernen Unternehmer, auf eine moderne Führungskraft, ja auf alle erfolgsorientierten Menschen übertragen wollen, können wir den Begriff Rubicon auch so buchstabieren. R. Risikobereitschaft. U. Überzeugungskraft. B. Beziehungsmanagement. I. Intelligenz. C. Kreativität. O. Optimismus. N. Neugier. Genau diese Eigenschaften werden auch in modernen Untersuchungen über die idealen Kompetenzen einer Führungspersönlichkeit als wichtige Schlüsselqualifikation identifiziert. Denken Sie mal darüber nach, in wie vielen Situationen Sie schon an Ihrem persönlichen Rubicon gesagt haben: Nein, das ist mir viel zu riskant. Das schaffe ich nie. Oder gehören Sie zu denen, die die von anderen gesetzten Grenzen mutig und ohne zu zögern überschreiten? Um das herauszufinden, machen Sie doch einfach mal den Rubicon-Test. Lesen Sie mehr dazu unter www.rubicon.de und www.ribul.com. Wenn wir uns die noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbaren Errungenschaften der Verkehrs- und Kommunikationstechnik, aber auch der Medizin, der Biologie, der Chemie, der Astronomie und der Raumfahrttechnik ansehen, können wir voll Bewunderung feststellen, dass wir Menschen die Fähigkeit besitzen, ständig unsere selbstgesetzten Grenzen durch den Einsatz schöpferischer Fantasie zu überschreiten und auszuweiten. Wenn ich sage wir, dann meine ich wirklich wir alle. Jeden einzelnen von uns und natürlich auch Sie. Viele Menschen unterliegen der irrigen Meinung, dass die schöpferische Fantasie nur einigen Auserwählten zur Verfügung steht. Diese Vorstellung ist schlicht und einfach falsch. Jeder Mensch ist kreativ. Das ist eine beweisbare Tatsache. Jeder Mensch verfügt über genügend Kreativität und schöpferische Fantasie, um sein Leben aus der Langeweile, aus dem Frust und der Bequemlichkeit zu befreien. Diese schöpferische Fantasie ist nur durch Angst vor Versagen, durch Ablehnung und Misserfolg, durch Angst vor Kritik und vor allem durch unser Bequemlichkeitsdenken, durch unser Verharren in der Sicherheits- und Komfortzone gelähmt. Malen Sie sich mit Fantasie, Kreativität und Begeisterung ein neues Leben aus. Nehmen Sie sich jetzt sofort einige Minuten Zeit. Holen Sie sich Papier und einen Stift und denken Sie 5 Jahre voraus. Beantworten Sie sich selbst die Fragen: Wie habe ich es geschafft, so großen Erfolg zu haben und so viel Geld zu verdienen? Welches Ansehen genieße ich bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden und bei meiner Familie? Wie habe ich es geschafft, in einer so glücklichen Partnerschaft zu leben? Wie sieht das Haus aus, in dem wir leben? Welches Auto fahre ich? Wie werde ich meinen Urlaub verbringen? Wie werde ich das Leben in vollen Zügen genießen? Wie werde ich in innerer und äußerer Unabhängigkeit leben?
Faulheit und Tatkraft sind uns allen von Geburt mitgegeben. Wir haben die Wahl, welche dieser beiden Eigenschaften wir in unserem Leben pflegen. Tartang Tulku.
Fassen Sie einen Entschluss, der alle Zweifel an Ihre Fähigkeiten beiseite schiebt und der Ihnen zeigt, was für ein unerschöpfliches Potenzial in Ihnen steckt. In meinen erlebnisorientierten Seminaren stelle ich immer wieder fest, dass die Teilnehmer gerade in Extremsituationen die effektivsten Erfahrungen machen. Die wenigsten Menschen würden sich zutrauen, einen 15 Meter hohen Pfahl hochzuklettern und sich oben aufrecht hinzustellen, um von dort aus, natürlich entsprechend abgesichert, auf ein Ziel, ein Trapez oder ein Seilknoten zuzuspringen. Die meisten schaffen es. Das begeistert mich immer wieder. Und vor allem begeistert es alle, die es geschafft haben. Viele von ihnen haben mir hinterher berichtet, dass sich diese extreme Situation so in ihr Denken eingeprägt hat, dass sie plötzlich auch in der Lage waren, ihre Lebensziele tatkräftig und entschlossen in Angriff zu nehmen. Wir alle wissen, dass Erfolg immer im Kopf beginnt. Doch bei den meisten Menschen scheitern die vielen guten Absichten und kreativen Ansätze, die zukunftsträchtigen Ideen und die Erfolgskonzepte nur zu oft an der Umsetzung in die Praxis. Kreative Ideen sind nur der Anfang aller Erfolge. Und Lebensträume sind nur Gedankenimpulse, die nebelhaft und vergänglich sind, solange wir sie nicht in ihre materielle Wirklichkeit umsetzen. Wirkliche Veränderungen beginnen mit dem ersten Schritt, mit dem Entschluss zu handeln. Dazu müssen wir das Alte, das Gewohnte, die Routine und die Bequemlichkeit loslassen. Den ersten Schritt tun, aus unserer Komfortzone heraustreten, alle Entschuldigungen und faulen Ausreden konsequent abstreifen und mit voller Kraft und Energie auf unsere neuen Träume, Wünsche und Ziele zugehen. Dafür brauchen wir das Gefühl der absoluten Zuversicht. Diese Zuversicht wächst in dem Maß, in dem wir unsere Fähigkeiten herausfordern und Leistungen erbringen, die wir uns zunächst nicht zugetraut haben. Kleine Schritte im Alltag geben uns die Sicherheit und das Vertrauen, dass wir die großen Ziele erreichen werden. Das steigert unser Selbstwertgefühl und damit verändert sich unser ganzes Leben im positiven Sinn. Den entscheidenden Anstoß suchen und sich aufzurütteln aus der Bequemlichkeitszone heißt deshalb vor allem kreativ sein und seine schöpferische Fantasie in Gang zu setzen. Dieses Aufrütteln beginnt tatsächlich mit dem Zustand unserer Physiologie, mit unserem Körper. Denn offensichtlich haben unsere Bewegungen einen direkten Einfluss auf unseren emotionalen Zustand. Wenn man Tag für Tag vor dem Fernseher sitzt und sich all die Talkshows ansieht, in denen Menschen aus einem Leben voller Schwierigkeiten und Hoffnungslosigkeit berichten, und man sich nicht selbst bewegt, kommen depressive Gefühle fast zwangsläufig.